Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich glaube, wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht in uns. Ich glaube, wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht in uns zu wissen, was ist unser Sinn des Lebens. Wir haben, so meine ich, eine tiefe Sehnsucht in uns zu wissen, wozu sind wir hier und was unser Auftrag ist. Wir sagen Dinge, dass wir erfüllt leben möchten. Wir möchten lange leben, wir möchten glücklich sein. Jeder von uns möchte, dass unser Leben gelingt. Und ich glaube, es gibt so ein Wort, was all das so ein bisschen zusammenfasst, und das ist das Wort Berufung. Ich glaube, dass wenn wir sagen können, wir haben so unsere Berufung gefunden, dass das wirklich ein ganz großer Wert und Schatz in unserem Leben ist. Vielleicht hast du schon mal jemanden getroffen, der dir gesagt hat, du, also ich habe die Berufung meines Lebens gefunden. Was würdest du dann denken? Ich glaube, wenn dir das jemand sagen würdest, dann würdest du wahrscheinlich denken, also so jemand, der hat tatsächlich einen Plan von seinem Leben. Der weiß, was er tun soll, womit er seine Zeit verbringen soll, was ihm wertvoll ist. Der hat vielleicht auch irgendwas, was über seinen Tod hinaus Bestand haben wird. Und uns ist allen klar, dass damit mehr gemeint ist als nur der Job oder irgendwie der Beruf oder sowas. Es geht so um das große Ganze. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir eine steile These aufstellen, dass jeder von euch eine Berufung für sein Leben hat. Und ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht und da war das immer so ein großes Thema bei den Jugendlichen. Jedes Jahr habe ich gefragt, was für Themen wünscht ihr euch denn? Ja, wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich, und da ging es nicht nur, wie werde ich Tierarzt oder Zahnarzt oder keine Ahnung oder Handwerker oder so, sondern ging es wirklich um die Frage, was mache ich mit meinem Leben? Wozu bin ich hier? Was ist das, was mich glücklich macht? Und ich glaube auch, dass wenn wir so darüber nachdenken, wenn wir so unsere Berufung gefunden haben, dann geht es um das alltägliche Leben. Ich glaube, das ist etwas, was uns morgen aus dem Bett schmeißt, morgens und abends zufrieden einschlafen lässt, wenn wir sagen können, ich habe meine Berufung gefunden. Ist vielleicht nicht jeden Tag so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So die große Linie des Lebens ist klar. Und ich will euch mal was fragen. Wer war der größte König in der Bibel? Vielleicht kennst du die Bibel nicht so gut, das ist völlig in Ordnung, gibt keinen Preis jetzt dafür oder so. Aber wer war der größte König in der Bibel? Was würdet ihr sagen? Eine Idee, die von euch. Salomo, könnte man denken, war der weise David, hatte das quadratmetertechnisch auf jeden Fall der größte König. Ja, habe ich auch zuerst gedacht, so, wer war der größte König? Der Körperlänge, ja, das stimmt, genau, der große, schöne steht da, König Saul, genau, das könnte auch sein. Ja, ich möchte euch von einem König berichten, das heißt, der ist der König Hiskia und über den lesen wir Folgendes. Hiskia wurde mit 25 Jahren König und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Also es war noch, bevor Jesus gelebt hat, hatte Israel, hatte ein Land, da wo es jetzt auch ist, und gab es das Nordreich und das Südreich, und Hiskia war ein König. Und Hiskia tat, was dem Herrn gefiel. In allem folgte er dem Beispiel seines Vorfahren David. Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Also zum Beispiel die 10 Gebote, hast du vielleicht schon mal gehört. Darum stand der Herr ihm bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Ich habe mir so überlegt, das ist doch krass. Stell dir mal vor, das würdest du über dein Leben sagen können, dass alles, was du vornimmst, dass es dir gelingt. Das wäre cool, oder? Wäre das cool? Also ich kann das nicht über mein Leben sagen. Wenn das jemand über euer Leben sagen kann, dann bitte nach dem Gottesdienst direkt bei mir melden. Da müssen wir reden. Aber das ist ja echt cool, dass ich sage, ey, also der hat doch was richtig gemacht. War das vielleicht so jemand, der seine Berufung gefunden hat? Also der hat doch irgendwie was richtig gemacht. Und dann geht so die Geschichte weiter. Und zwar so, dass Hiskia sterben soll. Also er war schon ein bisschen älter. Und dann kommt ein Prophet zu Hiskia und sagt, Hiskia, du musst sterben. Und dann passiert etwas, was ich so das 18 Wort lange lebensverlängernde Maßnahmen-Argument nenne. Und das lese ich euch gerade mal vor. Später wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, besuchte ihn und sagte, so spricht der Herr, Regel noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte er sich zur Wand und betete. Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Speziell im Hebräischen, so wie das ursprünglich mal geschrieben wurde, im Alten Testament, 18 Worte. Da gibt Gott ein 18 Worte langes Argument und sagt, ich bin dir treu geblieben. Ich habe mit ganzer Hingabe getan, was dir gefällt. Und jetzt, lass uns mal schauen, was Gott tut. Da sandte der Herr den Propheten Jesaja noch einmal mit einer Botschaft zu Hiskia. Hör, was der Herr, der Gott deiner Vorfahren David, dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Das ist cool, oder? So, stell dir vor, du bist irgendwann so älter, 60, hast irgendwie eine Krankheit, weißt, wir sterben. Und dann hast du ein Argument, was du Gott sagen kannst, und Gott verlängert dein Leben nochmals um 15 Jahre. Gott schaut dein Leben an und denkt sich, also diese Frau oder der Mann, die haben ihr Leben so sinnvoll genutzt, das war tatsächlich so eine gute Sache. Also diese Person, das Leben, das ist es wirklich wert, dass die Menschen um sie herum nochmal 15 Jahre davon profitieren. Und ich habe ein paar Fragen für dich heute Morgen. Welche Gründe würdest du Gott sagen, um dein Leben um 15 Jahre zu verlängern? Wenn du in dieser Situation bist von Hiskia, was für ein 18 oder 28 Worte langes Argument würdest du Gott sagen, dass er dir nochmal 15 Jahre gibt? Und wenn Gott die letzten 15 Jahre deines Lebens anschauen würde, hätte er das Verlangen, dir nochmals 15 Jahre zu geben? Kann ja sein, ich bin 30, dauert noch, bis ich irgendwann todkrank werde. Aber wenn du die letzten 15 Jahre deines Lebens anschaust, hätte er das Verlangen, würde er sagen, ja, das lohnt sich, nochmal 15 Jahre. Und die dritte Frage, bist du bereit, den Rest deines Lebens so zu verbringen, wie es Gott sich für dein Leben gedacht hat? Ich glaube, Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und ich glaube, dass wenn wir diese Berufung entdecken und leben, dass wir tatsächlich an diesem Punkt kommen, dass wir Gott ein Argument sagen könnten. Nämlich, Gott, ich habe meine Berufung, die du mir gegeben hast, gefunden. Und ich habe sie gelebt. Und weißt du was, ich habe so Bock, noch 15 Jahre diese Berufung zu leben. Das lohnt sich doch, oder? Es gibt einen Text im Neuen Testament, im Epheserbrief. Es ist ein Brief, den Paulus einmal geschrieben hat an eine Gemeinde in einer Stadt Ephesus. Deswegen heißt das Epheserbrief. Und da schreibt Paulus Folgendes, herausfordernde Sätze. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Ich dachte, boah, machen wir das? Leben wir weise? Achten wir genau darauf, was wir mit unserer Zeit tun? Nutzt du jede Gelegenheit? Nutzt du deine Zeit? Und gehst du sicher, dass du weißt, was Gott von dir will? Kennst du deine Berufung? Weißt du, was Gott von dir will? Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke so, ja. Also wenn das so ist, dann bedeutet das doch erstmal, dass es Gott nicht egal ist, wie wir leben. Ist ja so, manche Menschen, die fassen so die Ethik, die Grundsätze unseres Lebens so unter diesem Satz, hey, tu, worauf du Lust hast, Hauptsache, du fühlst dich gut dabei und niemand kommt zu Schaden. Kennt ihr das? Das ist so das, wo so unter diesem Satz fassen manche so ihr Leben. Hey, tu, Hauptsache, du machst was, worauf du Lust hast, wo es dir gut geht, ein bisschen Essen ist auch gut, aber niemand soll zu Schaden kommen. Das ist für manche, reicht schon aus. Ich glaube, das reicht nicht aus. Und dieser Text, der bedeutet auch nicht, nutzt die Zeit aus, auch nicht dauerhaft beschäftigt zu sein. Ist ja so eine Modeerscheinung. Ich habe mich letzte Woche mit dem Text beschäftigt und da habe ich mich dreimal dabei ertappt, wie Menschen mich gefragt haben, Philipp, wie geht's dir? Und wisst ihr, was meine Antwort war? Habt ihr eine Idee? Viel zu tun. Du hast mich nicht gefragt. Genau, dass du das trotzdem weißt, das sagt schon einiges über mich. Nee, ja, ich habe gesagt, ja, ach, boah, viel zu tun gerade. Ist irgendwie so, kenne ich nicht nur von mir, auch von anderen, ist ja so eine Modeerscheinung. Ah, wie geht's dir? Ich habe viel zu tun. Also wenn Gott sagt, nutz deine Zeit, heißt das nicht, einen vollen Terminkalender zu haben. Heißt nicht. Sondern es bedeutet, seine Zeit eben weise zu nutzen. Sie weise zu nutzen. Und die Begründung ist auch interessant, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. So, kurze Abstimmung. Wer von euch denkt, wir leben heute in einer schlimmen Zeit? Mal Hand hoch. Okay, sind die meisten. So, wer von euch hätte seine Hand vor dem Ukraine-Krieg gehoben? Ja klar, war Corona. Aber waren schon ein bisschen weniger. Wer von euch hätte seine Hand vor der Corona-Krise gehoben? Ich glaube, wieder 2, 3 Hände weniger. Aber immer noch ein paar. Ja, wir leben in einer schlimmen Zeit. Was meint die Bibel damit? Was meint Paulus damit? Also, folgende Möglichkeiten. Zu der Zeit gab es natürlich schon Christen, die verfolgt wurden. So, Christentum war immer noch eine Outsider-Religion. Kann natürlich sein, dass Paulus das meint. Die meisten Theologen glauben, dass Paulus damit meint, dass seit Jesus hier war, wir in einer Endzeit leben. So. Und in dieser Endzeit ist es so, dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Finsternis. In dieser Zeit ist es noch nicht so, dass Jesus sichtbar regiert über die ganze Erde als Friedensfürst, sondern er regiert durch die Gemeinde, da wo wir Liebe leben. Aber das bedeutet im Rückschluss, dass wir eben noch in einer schlimmen Zeit leben, weil Jesus noch nicht überall sichtbar herrscht als der Friedenskönig. Und diese schlimme Zeit, die drückt sich manchmal aus in Kriegen, in Corona-Krise, in Streit mit deiner Familie, in Scheidungen, in Stress. Das ist die schlimme Zeit. Manche Christen, es wird immer schlimmer, denken, es wird immer schlimmer am Ende, manche, es wird immer besser, keine Ahnung. Also auf jeden Fall leben wir einfach in einer schlimmen Zeit. Und wenn hier steht, ihr sollt begreifen, was Gott von euch will, dann bedeutet das auch nicht, dass wir entdecken sollen, Gebot A, B, C, D, E, und wir müssen dann irgendwie eine Liste abarbeiten von dem, was Gott will. Was das bedeutet im Epheserbrief, dass ganz oft steht da so dieses, der Gotteswille, was Christus will und so, das bedeutet vielmehr, ihr sollt entdecken, wie Gottes Herz schlägt. Ihr sollt entdecken, was Gottes Herzenswunsch für euer Leben ist. Es geht um etwas Grundsätzliches. Warum sage ich das? Weil ich viele, viele Menschen, gerade hier, seit ich in Niederbayern im stark katholischen Kontext arbeite, kennenlerne, die unter Christsein aber genau das verstehen. Ich arbeite Punkt A, B, C, D, E ab. Und wenn ich gegen F verstoße, dann muss ich Buße tun, dann ist das doof. Und dann mache ich weiter. Christsein als eine Liste von Forderungen an mein Leben. Und ich glaube, du kannst darunter nur zerbrechen. Gottes Wille bedeutet nicht, Punkt A, B, C, D, E bis Z abzuarbeiten, sondern deine Berufung zu finden. Es gibt viele Christen, hast du vielleicht schon mal gehört, die sagen so, hey, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Habt ihr schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört von euch? Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Also ich finde diesen Satz richtig schräg. Also ich finde den richtig schräg. Ich sage ihn auch nicht. So, ich habe mir überlegt, eine Predigreihe zu machen zu Dingen, so Dinge, die Jesus niemals sagte oder so. Da wäre das dieses erste Thema gewesen. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Also es ist ja nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Wenn du darunter verstehst, Gott hat einen Plan und ich muss den Plan irgendwie finden, erfüllen und eigentlich ist das alles vorherbestimmt von Tag meiner Geburt bis wen ich heirate, wie viele Kinder ich habe und unter welchem Erdhaufen ich mal begraben bin. Das ist sicher nicht das, was ich denke, was Gottes Plan für dein Leben ist. Aber wenn du das verstehst im Sinne von, dass Gott sagt, hey, weißt du was? Ich habe einen Entwurf für dein Leben. Ich habe eine richtig gute Idee für dein Leben. Ich habe Leitplanken, in denen du dein Leben frei gestalten kannst. Und weißt du was, du kannst dich dafür entscheiden, dieses Leben zu leben. Dann, glaube ich, hat der Satz eine ganz tiefe Wahrheit. Dann hat Gott nämlich einen Plan. Und du darfst dich entscheiden, dieser Berufung zu folgen. Und ich werde jetzt mit euch, wir werden das in 2 Wochen weitermachen, mal reinschauen in die Berufung, die Gott für dein Leben hat. Was ist denn Gottes Wille? Was ist denn das Weise? Was will denn Gott von uns? Ich sage, die erste Berufung, die Gott für dein Leben hat, Gott möchte, dass ich nach Hause komme und sein Kind werde. Das ist ein Thema, was wir immer wieder in der ganzen Bibel finden. Im Epheserbrief schreibt Paulus, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und vorher in Kapitel 1 schreibt er, aus Liebe zu uns hat er schon vor Anbeginn der Zeit beschlossen, er hatte einen Plan, dass wir durch Christus seine Kinder werden. Und die Bibel beschreibt das mit einem wunderschönen Gedanken, nämlich mit dem Gedanken der Adoption. Paulus schreibt im Galaterbrief an die Gemeinde in Galatien: Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Die wir Gefangene des Gesetzes waren bedeutet, dass bevor Christus gekommen war, war es so, dass wir alle sterben müssen, und zwar in Ewigkeit. Das Gesetz fordert von einem Gesetzesübertreter den Tod. Und das ist die Knechtschaft des Gesetzes. Und Jesus ist gestorben am Kreuz. Er hat diesen Tod für uns bezahlt. Er hat uns befreit von dieser Knechtschaft des Gesetzes, damit wir seine Kinder sein können. Und was hier steht im Griechischen, im Original, damit wir zu Kindern Gottes werden, damit wir adoptiert werden können in seine Familie. So, meine Frau hat ja lange im Jugendamt gearbeitet. Ich bin groß geworden mit einem Pflegebruder und so. Und im Deutschen gibt es so den Unterschied zwischen einem Pflegekind und einem Adoptivkind. Wenn man ein Kind adoptiert, dann nimmt man es in seine Familie auf. Es bekommt den Nachnamen. Es bekommt sogar Anrecht auf das Erbe. Das ist das, was hier auch damit gemeint ist. Und wenn man nur ein Pflegekind ist, dann ist man zwar irgendwie dabei, aber die Vormundschaft hat noch jemand anderes. Oder? So ist das im Deutschen. Im römischen Kontext, in dem Paulus hier schreibt, gab es ein ganz starkes Adoptionsrecht. Das ist ähnlich wie im Deutschen. Nämlich, dass du reinkommst in eine neue Familie. Dass du rauskommst aus dem alten Schlamassel. Denn wenn ein Kind adoptiert ist, dann wird es da irgendwelche Gründe für geben, oder? Dann ist irgendwas ungut in dem Leben dieses Kindes. Vielleicht, dass die Eltern gestorben sind. Oder es ist so katastrophal in der Familie, dass das Kind raus muss aus der Familie, dass den Eltern sogar die Vormundschaft entzogen wird. Und so können wir uns das vorstellen. Unser Leben ohne Jesus ist so katastrophal, dass Gott uns adoptieren muss in eine neue Familie hinein. Und dann sind wir wirklich zu 100% Gottes Kinder. Wir bekommen eine neue Identität, einen neuen Namen. Wir sind Gottes Kinder und das ist das, wozu du berufen bist. Das ist die erste Berufung in deinem Leben und diese Berufung nennt sich Kindschaft. Und vielleicht fragst du dich, wie kann das gehen? Wie kann ich Gottes Kind werden? Johannes schreibt im Johannesevangelium, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Wenn du sagst, also diese Berufung, die möchte ich finden, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann bedeutet das, dass du Jesus aufnehmen sollst und an ihn glauben sollst. Dann bedeutet das, dass du ihm vertrauen sollst für die Ewigkeit, dass er es gut machen wird, dass er dich begleiten wird in alle Ewigkeit bis in den Himmel. Das bedeutet, dass du sagst, Gott, es tut mir leid, die Zeit, die ich gelebt habe ohne dich, wo ich meine Berufung nicht gefunden habe, wo ich mich nicht an das gehalten habe, was du gesagt hast. Und ich will dein Kind werden. Und ich vertraue dir, dass du gestorben bist am Kreuz für mich. Und dann wirst du Gottes Kind. Dann findest du die größte und wichtigste Berufung deines Lebens. Eine zweite Berufung. Gott möchte, dass er das Zentrum meines und deines Lebens ist. Gott möchte, dass du dein Leben um ihn herum gestaltest. Gott möchte im Zentrum deines Lebens sein. Gott hat dich nicht geschaffen dafür, ein selbstzentriertes Leben zu leben. Er hat dich geschaffen, um geliebt zu werden von ihm und ihm zurückzuleben. Er hat dich geschaffen, eine Freundschaft zu ihm zu leben und ihn zu genießen. Er möchte im Kern, im Zentrum deines Lebens sein. Nicht nur so ein Teil, noch nicht mal nur die Sahne auf der Torte. Er möchte der Zucker der Torte sein. Er möchte alles sein in deinem Leben. Er möchte das Zentrum, das Herzstück, das Stück, worum du deine Entscheidungen triffst, sein. Das Zentrum deiner Leidenschaften, die Achse deiner Existenz, der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens. Oder um es in anderen Worten zu sagen, er möchte alle deine Aufmerksamkeit. Er möchte eine Liebesaffäre zu dir. Denn der Ort, der Mensch in deinem Leben, dem du alle deine Aufmerksamkeit widmest, der muss entweder besonders schrecklich sein oder besonders liebenswürdig. Und ich glaube, dass der Gott, der Jesus Christus seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt hat, um zu sterben, besonders liebenswürdig ist. Gestern Abend war ich mit meiner Frau endlich mal wieder eintrinken alleine. Also jetzt keine Alkis, aber wir, so. Und meine Frau hatte alle meine Aufmerksamkeit. So, warum? Weil ich sie liebe. Naja,
Also so, wie es halt menschlich möglich ist, allem, aber wir waren sehr aufeinander fokussiert. Gott möchte eine Liebesbeziehung mit dir leben, eine Herzensbeziehung. Einmal kam ein junger Mann zu Jesus und er fragte Jesus, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was ist das, was du sagst, was ich unbedingt tun soll? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Das ist die größte Berufung unseres Lebens. Gott zu kennen, ihn zu lieben und sich lieben zu lassen. Und jetzt weißt du was die Bibel sagt. Paulus sagt, das Schöne doch daran ist, Gott hat uns zuerst geliebt. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, unsere Liebe an Gott ist nicht ein Betteln um Liebe. Es ist nicht ein, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Es ist nicht ein Werben um Gott, sondern es ist Antwort auf seine Liebe an uns. Gott zu lieben ist eine Antwort, ist unsere Antwort an seine Liebe zu uns. Und diese Berufung deines Lebens, die nennt sich Anbetung. Die nennt sich Anbetung. Vielleicht denkst du, Anbetung, das ist doch das, was wir eben gemacht haben. Wir haben so ein paar Lieder gesungen und so. Nein, Anbetung bedeutet, Gott im Zentrum deines Lebens zu haben. Ihn eben anzuhimmeln, ihn anzubeten, ihn im Zentrum deines Lebens zu haben. Das bedeutet Anbetung. Es ist eben nicht nur Musik. Und jetzt ist es so, kleiner Hinweis, dass du immer irgendwen oder irgendwas im Zentrum deines Lebens haben wirst. Entweder bewusst oder unterbewusst. Irgendwas wird das Wichtigste in deinem Leben sein. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es vielleicht deine Karriere, dann ist es vielleicht dein Auto, dann ist es vielleicht dein Hobby, dann ist es vielleicht deine Beziehung, dann ist es vielleicht dein Sport. Irgendwas wird immer im Zentrum deines Lebens sein. Und Gott fordert dich heraus, mach mich zum Zentrum deines Lebens. Vielleicht hast du schon mal was von den 10 Geboten gehört. So das Wichtigste, was das Volk Israel im Alten Testament hatte zum Leben. Weißt du, wie die 10 Gebote anfangen? Habt ihr eine Idee? Das erste Gebot, wie lautet das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Bibel nennt alles, was uns wichtiger ist als Gott, nennt die Bibel Götze, Götzendienst. Und das erste und wichtigste Gebot in der Bibel, also im Alten Testament, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Woher weißt du, dass Gott nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben ist? Gibt es irgendwie, wie so ein Fieberthermometer, irgendwas, was uns anzeigt und zeigt, Gott ist gerade nicht das Wichtigste in meinem Leben? Indem ich anfange, mir Sorgen zu machen. Indem ich anfange, mir Sorgen zu machen. Denn da, wo ein Mensch anfängt, sich Sorgen zu machen, da drückt er damit aus, ich muss es irgendwie selbst richten. Ich habe irgendwie Angst, ich kann Gott irgendwie doch nicht so ganz vertrauen. Ein Gradmesser dafür, wie sehr Gott im Zentrum deines Lebens steht, ist, wie sehr du dir Sorgen machst um dein Leben. Wie sehr du Sorgen hast und Ängste hast. Und ich möchte jetzt mal was sagen, wo ich das persönlich gemerkt habe. Also jetzt haben wir seit eineinhalb Wochen Krieg in Europa. Hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg auch schon mal. Aber so krass und so heftig, dass es 4 Millionen Menschen in die Flucht schlägt. Und ich bin dann so ein Tagesschau-Junkie. Nicht Tagesschau, sondern News-Junkie. Ich muss mich dann informieren, ich muss dann mehr wissen und ich muss dann ganz viel lesen und so. Und wisst ihr, was dann in mir passiert ist, was in mir hochgekommen ist, als ich diese ganzen Bilder gesehen habe, als ich diese ganzen Talkshows gesehen habe und Diskussionen? Ich habe Angst bekommen. Ich habe gemerkt, dass dieser Krieg in der Ukraine mir richtig Angst macht. Ich habe Angst bekommen, boah, was mache ich, wenn das hier hinkommt? Was mache ich, wenn... Ich meine, der Putin, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was mache ich, wenn der wirklich den roten Knopf drückt? Was mache ich dann? Ich hab richtig gemerkt, ich habe schlechter geschlafen in den letzten eineinhalb Wochen, als ich sonst tue. Weil ich gemerkt habe, ich habe mich so viel damit beschäftigt. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, habe mir echt Ängste gemacht. Und vielleicht geht es dir auch so. Und dann, Adrian, deine Familie wohnt an der Grenze zur Ukraine. Vielleicht denkst du, boah, was mache ich, wenn das alles rüberschwappt? Und ich habe dann mit meiner Frau drüber geredet, habe gebetet, gedacht, was ist die Antwort des Glaubens? Was ist die Antwort auf diese Ängste, wenn Jesus im Zentrum meines Lebens steht? Und ich habe dann einen Vers gefunden, wo Jesus sagt, ihr wisst doch, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. gesagt, Jesus hat es doch gewusst. Also schon wieder. Jesus hat es doch gewusst, dass die Mächtigen der Welt ihre Macht missbrauchen. Und das ist auch genau das, was Paulus meint mit, wir leben in einer schlimmen Zeit. Und wir leben gerade in einer schlimmen Zeit. Und jetzt gerade merken wir es halt richtig eng bei uns in Europa. Und andere Menschen auf anderen Teilen der Welt merken es ja viel mehr als wir, kennen das ja viel mehr, diese auch vielleicht existenziellen Ängste, die da hochkommen. Und Gott sagt, ich habe es gewusst, dass das passiert. Aber mir geht es in erster Linie um deine Seele. Und Jesus sagt noch an einer anderen Stelle, fürchtet euch nicht vor denen, die eure Körper und eure Leiber verbrennen können, sondern fürchtet euch vor denen, der Körper und Seele für immer in die Hölle schmeißen kann, verbannen kann. Das sagt Jesus und denkt, boah, das sind aber echt harte, krasse Worte. Aber Jesus gibt uns eine Ewigkeitsperspektive über unser Leben heraus und sagt, fürchtet euch nicht, denn ich werde die Mächtigen dieser Welt zur Rechenschaft ziehen. Fürchtet euch nicht. Paulus schreibt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus schreibt nicht, Gottes Friede ist nur da, wenn es keinen Krieg gibt, wenn es alles perfekt ist. Paulus sagt, da in dem Moment, wo du mit diesen ganzen Dingen zu deinem Vater im Himmel kommst, da wird Gottes Geist dein Herz erfüllen, da wird er dir Frieden, inneren Frieden schenken. Das ist die Verheißung, die wir haben. Anbetung, Gott lieben, ist das Gegenmittel für Sorgen und Ängste. Und es ist deine Entscheidung, wie sehr du das tun möchtest. Eine dritte Berufung für heute, die letzte. Gott möchte, dass ich lerne, seine Familie zu lieben. Es ist ja so, dass wenn du adoptiert wirst in eine Familie, dann kann es gut sein, dass du neue Geschwister bekommst. So, dass du neue Geschwister bekommst. Als der junge Mann zu Jesus kommt, sagt Jesus noch was Folgendes, sagt noch eine Sache. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also das erste, mach Gott zum Zentrum deines Lebens. Liebe Gott, mach ihn zum Zentrum, liebe ihn mit allem, was du hast. Und das zweite, liebe Gottes Familie. Gottes Wesen ist die Liebe. Und wir als seine Ebenbilder, geschaffen nach seinem Wesen, sind dazu berufen zu lieben. Das heißt, uns geht es gut, wenn wir geliebt werden und wenn wir lieben. Gottes Ziel war es, ein Volk zu schaffen, das sein Wesen am größten widerspiegelt. Und das ist die Gemeinde. Der Ort, wo Gottes Liebe am größten in die Praxis kommt. Gott möchte, dass ich eine lokale Gemeinde finde, mich ihr anschließe und in seinem Volk lebe und Mitmenschen liebe. Und das ist etwas, was wir lernen. Wenn du schon länger hier bist, dann hast du den Satz, garantiert schon den Satz gehört, Liebe, Bibel leben und Liebe lernen ist eines unserer Mottos als Gemeindegründung. Bibel leben und Liebe lernen. Und was lernen wir? Das ist das, so was ich so die 56 Einanderstellen im Neuen Testament finde. Es gibt so 56 Stellen im Neuen Testament, wo dieses Wort einander vorkommt. Wir sollen Frieden halten untereinander, einander lieben, uns umeinander kümmern, einander dienen, einander annehmen und nicht übereinander richten. Und wo kannst du diese Dinge lernen, wenn nicht in einer lokalen Gemeinde, wenn nicht in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, wenn nicht in der Gemeinschaft mit anderen Christen, die dasselbe Ziel haben und dieselbe Berufung verfolgen wie du? Da können wir lernen zu lieben. Und weißt du, was du einmal im Himmel tun wirst? Wenn wir eines Tages bei Gott sind für alle Ewigkeit, was machen wir da eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Ein Teil wird sein, dass wir einander lieben werden, weil wir dort in Gemeinschaft sind. Und die Erde ist der Ort, wo wir das jetzt schon lernen. Und wo wir jetzt schon diesen Himmel auf Erde ein Stück weit erleben dürfen. Da, wo wir Liebe lernen. Und diese zweite Berufung unseres Lebens nennt sich Gemeinschaft. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er die Eva geschaffen, den Adam geschaffen und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist sein Wesen, Gemeinschaft zu haben und zu lieben. Und sehr, sehr viele medizinische Studien haben schon lange nachgewiesen, was passiert mit Menschen, die einsam sind. Ich habe nochmal so ein bisschen geforscht. Es gibt ganz viele verschiedene Studien. Eine Studie aus Kalifornien aus dem Jahr 2019 hat nachgewiesen, dass wenn du einsam bist, wenn du keine Gemeinschaft mit Mitmenschen hast, dass du ein 3-mal höheres Risiko hast, einen frühen Tod zu sterben. Du hast ein 4-mal höheres Risiko, ein Burnout zu erleiden, ein 5-mal höheres Risiko, um klinisch depressiv zu werden und ein 10-mal höheres Risiko für eine emotionale oder geistige psychische Krankheit. Wow! Gott hat uns gemacht für Gemeinschaft und nicht um einsam zu sein. In Apostelgeschichte lesen wir von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dort steht, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Und alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Ich finde das einen ganz spannenden Text, weil der uns genau zeigt, wie diese Berufung gelebt wird. Es gibt so eine Reihenfolge in dem Text. Das erste ist, Gott möchte, dass ich an ihn glaube, dass ich sein Kind werde. Das ist das Erste, das Wichtigste, ohne dem alles andere nicht funktioniert. Und dann möchte er, dass ich mich taufen lasse. Und als Nächstes, dass ich einer lokalen Gemeinde beitrete, um zu lernen, zu lieben. Dass ich mich zu regelmäßigen Gottesdiensten verpflichte, so wie die haben sich auch im Tempel getroffen. Sie haben Gottesdienste gefeiert. Und sich einer Kleingruppe anzuschließen. Einen Ort zu haben, wo ich mit Menschen Gemeinschaft habe. Wo wir gemeinsam essen, lernen zu lieben, füreinander da sind. Es ist ein zutiefst biblisches Prinzip und etwas, wo wir unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat, leben können. Und ich will dich fragen, wo stehst du da? Gibt es vielleicht was, wo du sagst, oh ja, ich glaube ja an Jesus, aber Taufe, das habe ich noch nicht. Weißt du was? Wir haben eine wunderschöne Donau. Ja, und die fließt da vorne in den Inn und da gibt es einen Strand. Und wenn du sagst, also Taufe, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte da den nächsten Schritt gehen. Ja, dann werden wir bald einen Taufen. Wir können ein bisschen warten, bis es ein bisschen wärmer wird. wenn das nächste Hochwasser ist und hier wieder Wasser drin ist, können wir das auch hier machen. Aber vielleicht ist das für dich dran. Vielleicht sagst du aber auch, oh ja, also das finde ich ja alles klasse, aber so richtig Gemeinschaft mit Menschen habe ich nicht. Dann ermutige ich, schließ dich einer Kleingruppe an. Wir feiern Kleingruppe sonntags vormittags, haben dort Gemeinschaft und essen dort, auch manchmal nachmittags oder abends. Warum? Weil wir es zutiefst ein biblisches Prinzip finden. Du brauchst das, deine Seele braucht das, Gott hat dich dafür geschaffen. Aber vielleicht sagst du, also das mit dem Glauben an Jesus, da möchte ich auch noch einen Schritt gehen. Dann ganz konkret, im Mai werden wir hier einen Glaubensgrundkurs haben. Einen Glaubensgrundkurs, wo wir uns das alles genau anschauen. Gott hat dich berufen, erste Berufung deines Lebens, sein Kind zu werden. Gott hat dich berufen, ihn zum Zentrum deines Lebens zu machen, zum Dreh- und Angelpunkt deiner Entscheidungen. Und Gott hat dich berufen, ihn in Gemeinschaft, ihn anzubeten und mit anderen Christen unterwegs zu sein. Ja. In 2 Wochen gucken wir uns noch 3 weitere Berufungen an. Weil das sind so die 6 Sachen, wo ich sage, das finden wir immer wieder. Das ist das, was Gott klar gesagt hat, was er sich für unser Leben wünscht. Und du hast die Möglichkeit, ja zu seiner Berufung zu sagen. Wie machen wir das ganz praktisch? Gerade schon gesagt, in 2 Wochen schauen wir uns noch 3 Berufungen an. In 2 Wochen hier um 10.30 Uhr. Dann möchte ich dich einladen, Leonie, kannst du mir mal das Buch da geben, auf der Fensterbank? Dieser Gedanke der Berufung, das ist im Zusammenhang mit der Gemeinde entstanden, wo ich vorher war. Wir machen da so eine Themenreihe raus. Und die haben ein Buch gestaltet. Ich war auch ein bisschen beteiligt, aber unsere Ressourcen hier reichen nicht aus, um so ein schönes Buch zu gestalten. Aber die FEG Lörrach, die Freie Evangelische Gemeinde in Lörrach, ist eine ganz große Gemeinde und die haben dieses Buch gestaltet. Und dieses Buch soll dir helfen, diese Berufung weiterzuentdecken und zu leben und auch ganz praktisch zu überlegen, was bedeutet das in meinem Alltag, in meinem Arbeitsleben, in meiner Uni. Und dieses Buch, das kannst du für 5 € erwerben. Und wir werden es so machen, dass wenn du sagst, oh, 5 €, das ist ein bisschen viel, ich bin hier Student, ich weiß immer nicht, was ich essen soll und so, zu wenig Geld, keine Ahnung, dann darfst du das Buch einfach so mitnehmen. Und wenn du sagst, also 5 €, ich gebe gerne mehr, dann darfst du auch gerne mehr geben. Da wird die Kasse stehen. Und ich lade dich ein, dieses Buch zu kaufen. Und das startet am 14. März mit einem täglichen Kapitel aus der Bibel. Und zu diesem Kapitel gibt's immer so einen Text von ganz normalen Leuten wie du und ich. Da sind Leute bei, die haben geschrieben über ihre Berufung, die sind Handwerker, die sind Ärzte, die sind Erzieher, alles Mögliche ist da drin. Und du kannst dir Notizen dazu machen. Und so lesen wir gemeinsam in der Passionszeit bis Ostern immer ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium, bis wir durch sind. Und dazu lade ich dich ein. Wir werden das auch in den Kleingruppen nächste Woche nochmal, wirst du davon hören. Also so kannst du teilnehmen. Wenn die Bücher nicht ausreichen, ich bestelle nach, kein Problem. Dann, wir haben ja hier einmal im Monat Gottesdienst und richtig Predigt, in zwei Wochen dann nochmal. Wenn du sagst, boah, ich möchte das aber noch intensiver verfolgen, die Freie Evangelische Gemeinde Lörrach hat einen richtig coolen Livestream. Und da kannst du dir die Predigten anhören, die von heute wird so ähnlich sein wie meine jetzt. Ich bin selber noch gespannt, was er daraus gemacht hat. aber sonst, die werden das noch intensiver machen, als wir das hier machen. Kannst du richtig gerne im Livestream anschauen. Und sonst lade ich dich ein, Teil einer Kleingruppe zu werden und dort das weiter zu vertiefen. Wir sind am Ende und ich möchte dich noch segnen. Ich möchte noch Gottes gute Gedanken über dein Leben aussprechen. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen und den Segen Gottes zu empfangen. Ich segne dich im Namen des Vaters, der in Jesus Christus auch dein Vater geworden ist. Ich segne dich im Namen des Sohnes, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Und ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dir versichert, du bist Kind Gottes. Und so segne dich Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.